DW Menschen und Märkte.
Und jetzt noch die Japaner. Aus dem Alstom-Poker wird ein globales Spiel. Ruhigen Gewissens Geld überweisen. Eine neue Studie zur Sicherheit im Online-Banking. Und die WM hat ihre Schatten vorausgeworfen, auch an die Frankfurter Börse. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Ulrich Kaufmann recht herzlich begrüßt. Der Alstom-Konzern ist ein französisches Unternehmen und bei unseren westlichen Nachbarn bedeutet das etwas. Wie es dem Unternehmen geht und gar wem es gehört, das ist immer auch eine Frage des nationalen Prestiges. Deswegen haben die Bemühungen von Siemens und vom US-Konzern General Electric, Teile von Alstom zu übernehmen, die französische Öffentlichkeit und die Politik nun ja elektrisiert. Da geht es um viel mehr als nur um Geld. Da geht es um das Ansehen und das Selbstverständnis der Grande Nation. Nun scheint aber aus dem transatlantischen Tauziehen eines deutschen und eines amerikanischen Konzerns ein weltumspannendes Pokerspiel zu werden. Denn der deutsche Bieter, der Münchner Siemens-Konzern, hat sich Verbündete aus Fernost ins Boot geholt. Mitsubishi und möglicherweise auch Hitachi. Ursula Welter mit Einzelheiten.
8 Uhr Treffen Alstom. Die Ankündigung aus dem Präsidentenpalast war denkbar knapp gehalten. Staatspräsident Hollande und Wirtschaftsminister Montebourg hatten den Premierminister dazu gebeten. Das Dossier Alstom wird immer dicker, die Beratungen immer intensiver, die Runde der Gesprächspartner immer größer. Ende Mai hatte der Frankreich-Chef von Siemens, Christophe de Maistre, den französischen Parlementariern noch erklärt: Unser industrielles Projekt wird eine Allianz, eine wahre Allianz zwischen Alstom und Siemens werden. Jetzt wird die Liste der Namen auf dieser Spur im Bieterrennen länger. Die deutsch-französische Variante erhält eine japanische Komponente. Am vergangenen Freitag waren Siemens-Chef Käser und der Chef von Mitsubishi Industries, Miyanaga, von den Beratern des französischen Präsidenten zunächst im Élysée empfangen worden, bevor sie mit dem Wirtschaftsminister unter dessen Ressortdach im Osten von Paris berieten. Mitsubishi könnte ins Boot geholt werden, um Kartellhürden zu überspringen. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei spekuliert, dass sich ein deutsch-japanisches Angebot für die Energiesparte von Alstom auf 7,25 Milliarden Euro belaufen könnte. Demnach würde Siemens die eine Hälfte für das Filetstück, das Gasturbinengeschäft, auf den Tisch legen und Mitsubishi Industries gemeinsam mit seinem Partner in der Kraftwerkstechnik Hitachi die andere Hälfte der Summe für die Dampfturbinensparte von Alstom. General Electric hatte für die gesamte Energiesparte des französischen Konzerns 12,35 Milliarden Euro geboten, samt Netz- und Übertragungstechnik. In Frankreich wachsen mit den Spekulationen um die Einbindung der japanischen Bieter die Bedenken. Alstom werde damit zerschlagen, schlussfolgern die französischen Zeitungen. Auf Seiten von Alstom werden die Spekulationen nicht kommentiert. Am 30. April hatte das Unternehmen das Angebot von GE akzeptiert. Auf Seiten der französischen Regierung war die Transaktion jedoch ausgebremst worden. Das französische Wirtschaftsministerium zählte auf Siemens, mit dem Ziel, einen Energiekonzern auf der einen und einen Transportkonzern auf der anderen Seite zu schaffen. Der Frankreich-Chef von Siemens, Christophe de Maistre, hatte deshalb im Parlament präzisiert: Siemens biete gegen die Energiesparte seine Hochgeschwindigkeitszüge, Lokomotiven, Metros, Regionalzüge, Nahverkehrszüge und Elektrobusse. Diese Operation im Transportsektor, so zitiert die französische Zeitung Le Figaro heute die Haltung in München, sei weiterhin denkbar. Auch mit einem japanischen Partner an Bord beim Bieten um die Energiesparte. GE setzt derzeit seinerseits die intensiven Gespräche im Élysée-Palast und im französischen Wirtschaftsministerium fort. Der Chef der Energiesparte, Steve Balls, ist in der Stadt. Die Zeitungen zitieren US-Quellen, denen zufolge die Verhandlungen zwischen GE und der französischen Regierung vorankämen. Das Übernahmeangebot von General Electric gilt bis 23. Juni. Im Élysée-Palast wiederum hieß es nach den Beratungen heute früh, eine Präferenz für die eine oder andere Offerte gebe es nicht. Die Politik erwarte jedenfalls Nachbesserungen in puncto Beschäftigungsgarantien, Standortsicherheit und Erhalt der energiepolitischen Souveränität Frankreichs.
Aus Paris berichtete Ursula Welter. Es ist ja so bequem. Am heimischen Schreibtisch oder auf dem Sofa, ganz wie Sie es gewohnt sind. Bankgeschäfte abwickeln, Rechnungen bezahlen. Wenn? Ja, wenn da nicht ständig die Gefahr droht, Cyberkriminellen zum Opfer zu fallen. Die einem, wenn's denn ganz dumm läuft, das Konto leer räumen. Und Hand aufs Herz, wer versteht denn schon wirklich, wie und überhaupt ob das Sicherheitssystem auf dem eigenen Computer auch funktioniert? Da hilft dem User oft nur reines Gottvertrauen. Aber ohne Frage, das reicht nicht. Das Bundeskriminalamt hat jetzt feststellen müssen, dass die Zahl betrügerischer Angriffe auf das Online-Banking im vergangenen Jahr um rund ein Fünftel gestiegen ist. Heute wurde eine Studie zur Sicherheit im Online-Banking vorgestellt. Carsten Zumack hat bereits darin geblättert.
Etwa 75% aller Internetnutzer in Deutschland erledigen ihre Geldgeschäfte inzwischen online. Doch viele von ihnen haben offenbar Bauchschmerzen damit. In der Umfrage für die neue Studie äußerte fast jeder vierte Sicherheitsbedenken, sagt Robert Wieland, Vizepräsident der Internetinitiative D21.
Angst vor Betrug und Datenschutzbedenken sind die größten Barrieren für das Online-Banking. Und nahezu 100% in der Bevölkerung und in der Internetbevölkerung sagen uns, es sind zwei Themen, Sicherheit und Datenschutz. Das sind die zentralen Themen.
Die Sorge besonders vor Betrug ist riesig. Zwar hat nur ein kleiner Bruchteil der Online-Banking-Nutzer bisher selbst auf diese Weise Geld verloren. Doch im vergangenen Jahr haben Betrugsfälle um ein Fünftel zugenommen, teilte das Bundeskriminalamt kürzlich mit. Banken, Sparkassen und andere Unternehmen tüfteln deshalb weiter an sicheren Lösungen. Jens-Olaf Bartels vom IT-Dienstleister Fiducia kann sich vorstellen, dabei auch von Handyanbietern zu lernen.
Sie kennen sicherlich das neue Smartphone von Apple, das neue iPhone. Dort können Sie so quasi Ihr Endgerät entsperren durch einen Fingerabdruck. Und wenn sich solche Dinge durchsetzen, wenn zum Beispiel der junge Sohn der Familie mit sowas startet, dann der Papa das mal mitkriegt, dann die Bank sagt, pass mal auf, du kannst eine Mobile Town plus sowas eingeben. Ich glaube, dann bekommen wir deutlich mehr Bewegung hier ins Spiel.
Am liebsten würden die Banken die Kosten für solche Sicherheitslösungen natürlich an ihre Kunden weitergeben. Doch deren Zahlungsbereitschaft hält sich in Grenzen. Das Gros lehnt laut Studie Zusatzgebühren für sichere Transaktionen ab. Für die Kreditinstitute eine Gratwanderung. Sie müssen wohl in Vorleistung gehen, zumal sie bei der Online-Bezahlung immer mehr Marktanteile gegen Anbieter wie PayPal verlieren, wie der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken Uwe Fröhlich einräumt.
Das Thema PayPal ist tatsächlich für die deutsche Kreditwirtschaft ein offenes Thema, ein wesentlicher Wettbewerb, wo derzeit im Markt noch keine Branchenlösung entgegensteht. Da gibt es von Dritten sowas wie Sofortüberweisung oder vielleicht auch andere Themen, das wissen Sie alles. Letztendlich sind wir aufgerufen als deutsche Kreditwirtschaft, da zügig im Markt etwas dagegen zu platzieren, was tatsächlich zeitnah passieren muss.
Denn es geht um Marktanteile und darüber hinaus auch darum, diejenigen zu gewinnen, die auf das Online-Banking bislang verzichten. Das sind immerhin fast 20% der Befragten. Mit neuen Sicherheitssystemen ließe sich zumindest der eine oder andere umstimmen, glauben die Banken.
Das war ein Bericht von Carsten Zumack. Jetzt hat das Warten ein Ende. Der WM-Countdown ist bei Zero angekommen und wenn es heute im brasilianischen Sao Paulo 5 schlägt, heißt es Take-off. Brasilien und Kroatien werden das Auftaktmatch des größten Sportwettbewerbes auf dem Planeten anstoßen. Wir haben in den vergangenen Tagen den Countdown mitgezählt und zum Beispiel untersucht, wer wo wie viel am Spektakel verdienen wird. Heute, kurz vor Anstoß, fragen wir an der Frankfurter Börse nach, welche Spuren die WM bereits auf dem Parkett hinterlassen hat oder noch hinterlassen wird. Mischa Erhardt, bitte melden.
Am besten behält sein Wissen für sich, wer den Jahrhundertgeheimtipp der geheimsten Sorte hat oder wer in der Kristallkugel des Fußballgottes den künftigen Weltmeister zu sehen vermag. Wegen dieses esoterischen Charakters von Wetten übrigens geht man ihnen standesgemäß in ausreichend zwielichtigen Etablissements nach. In Räumen, die nicht weniger verrucht sind als verraucht, Kaschemmen mit großen Schaufenstern von innen beklebt, damit nicht allzu viel Licht auf die dunklen Gestalten unter ihren Hüten fällt. Oder man geht an die Börse bzw. auf Börsenhandelsplattformen. Seit einigen Jahren kann man dort seine Wetten auch rauchfrei und ohne Hut zu tragen einreichen, in Form von Sport, in WM-Zeiten natürlich Fußballzertifikaten. Ein Handelshaus, das diese Zertifikate herausgibt, ist Tradegate. Carsten Sommerfeld von Tradegate erklärt, was das für Papiere sind.
Wir haben sozusagen die klassische Wette als Börsenpapier verbrieft und diese Papiere sind eben börsentäglich von morgens bis abends handelbar. Man kann im Gegensatz zur Wette eben auch zwischendrin wieder aussteigen. Das ist der Vorteil.
Das Prinzip ist also einfach. Man kauft sich ein Zertifikat der Mannschaft, von der man meint, dass sie die Weltmeisterschaft gewinnen wird, sagen wir Deutschland. Je weiter die Mannschaft nun im Turnier kommt, desto höher steigt der Wert dieses Papieres. Verkauft man es zum Beispiel nach einem Viertelfinalsieg, dürfte der Wert kräftig gestiegen sein. Man streicht beim Verkauf dann also einen Gewinn ein.
Spannend wird's natürlich, wenn man eben auf einen Außenseiter setzt, der aktuell 1,50 Euro kostet und diesen Außenseiter es eben nicht nur bis über die Vorrunde, sondern gegebenenfalls ins Halbfinale schafft und dieses Papier dann eben nicht mehr 1,50 Euro, sondern 8 oder 9 oder 10 Euro kostet. Man kann hier eben ganz erhebliche Gewinne realisieren.
Zu Beginn der WM gelten bei Tradegate Zertifikate von Australien etwa, dem Iran oder Ghana als Außenseiter und kosten unter 1,50 Euro. Dagegen kostet Brasilien rund 30 Euro, Argentinien über 20. Sie werden also als Favoriten gehandelt. An dritter Stelle übrigens und noch vor Spanien steht Deutschland. Allerdings dürfte das einem national recht weit verbreitetem Optimismus geschuldet sein. Und Optimismus ist nach des Schriftstellers Heiner Müllers Wort bekanntlich ein Mangel an Information. Wie dem auch sei, für schwache Nerven sind auch Börsenwetten nichts. Denn fliegt die Mannschaft raus, auf die man gesetzt hat, ist das Papier wertlos, das Geld ist weg. Es ist eben, was es ist, eine Wette, Zockerei. Finanzmarktexperte Askan Iredi hat deswegen Bedenken bei dieser Art von Wetten an der Börse.
Ich glaube, der Ruf von Finanzprodukten an der Börse, insbesondere im Derivatebereich, könnte ohnehin verbessert werden. Deswegen finde ich das eigentlich besser, wenn das sozusagen auf anderen Spielstätten begrenzt bleibt, dieses Thema. Natürlich kann man zocken auf die eine oder andere Gewinnchance, das ist keine Frage. Wer darauf Lust hat, kann das aber auch in einer normalen Wettbörse tun.
Das sieht auch die Börsenaufsicht so, denn die hat Sportzertifikate in dieser Form in Deutschland nicht erlaubt. Deswegen werden solche Papiere von anderen Ländern aus verwaltet, wo solche Wetten eben erlaubt sind. So ganz aus der Schmuddelecke und dem Zwielicht heraus kommt man also auch bei Sportwetten an der Börse nicht.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Mischa Erhardt. Jetzt also hat das Warten ein Ende. Gleich wird der Ball rollen und in den kommenden Wochen wird es zum medialen Ausnahmezustand kommen. Wir kennen das ja. Aber Sie kennen uns und Sie wissen daher, aller Begeisterung zum Trotz werden Sie auch während der WM aktuell und kompetent über das Neue und das Wichtige aus der Welt der Wirtschaft informiert auf www.dw.de und hier im Podcast. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Wir suchen uns jetzt einen ruhigen Platz zum Fußballgucken und sind morgen wieder für Sie da. Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.